Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Teleblocher. Also, Zuschauer machen es uns einfach. Sie stellen ja gerade Fragen, wir haben immer noch so einen Bündel. Die uns manchmal vorwerfen, ich stelle ihnen zu wenig kritische Fragen. Also, die Zuschauerfragen, die sind eigentlich noch weniger kritisch. Also, ja, das ist wirklich ein Phänomen. Jeder, der ihnen geschrieben hat, in dieser Sendung, gratuliert ihnen und lobt sie für das, was sie gemacht haben. Das ist nicht immer so gewesen. Wir haben es letzte Woche einmal behandelt. Ja, ja, ja. Aber wir haben wahnsinnig Freude über die vielen Fragen und entschuldigen Sie, wenn wir nicht jede einzeln behandeln können. Wir müssen auch ein bisschen Themenkomplex nehmen. Da haben wir etwas, ich hoffe, ich lese es richtig, der Albertino Steiner von St. Margrethe fragt, wie dass man eigentlich ihr immense Wissen besser könnte nutzen. Ob Sie sich auch schon überlegt haben, irgendein Institut zu machen, eine Schule, ein Forum oder irgendetwas?
Nein. Danke, dass ich finde, ich habe sie immens nutzen. Ich bin ja immer dran, das Wissen zu vermehren und zusammenhängen zu bringen.
Sie lesen auch wahnsinnig viel, muss man mal sagen.
Ja, natürlich. Ich bin auch sehr interessiert. Ich habe ja kein Fernsehen, ich habe ja kein Internet schauen und so weiter. Dafür kann ich konzentriert arbeiten. Und ich nutze es dort, was in meiner Nähe ist. Und man hat ja viele Vorträge, so über Führung und so weiter. Wenn wir Business Club oder in St. Gallen, der Hochschule St. Gallen bin ich bei dir, oder? Wo auch für diejenigen, die im Zweitstudium sind, über Führung reden, über wirtschaftliche Führung, Zusammenhänge, politisch. Also, wenn ich da ein Institut mache, erstens ist die Gefahr, dass es dann ein Institut gibt und das ist wieder eine Organisation und Bürokratie und da braucht es ja Mitarbeiter und also. Ist nicht von einem. Aber wenn einer kommt und sagt, dass ich etwas wahnsinnig gut ich soll es machen, finde ich, mache ich es
vielleicht. Also vielleicht wollen wir da sagen, es gibt ja ein Buch, machen wir mal wieder einen
Werbespot, ja.
Das Blocher-Prinzip.
Also da ist ja immer noch
etwas. Wo eigentlich die Essenz von Ihrem Schaffen ja eigentlich zusammengefasst
ja, ist. Ja, wo, auch wie man, also das empfehle ich jedem, weil ich habe ja viel Echo, Leute, kleine Unternehmer und viele Mütter, die Kinder haben, wo sagen, seit wir das Buch gelesen haben, können wir viel ringer unsere Arbeit bewältigen. Das ist doch ein schön praktisches Signal. Und das Blocher-Prinzip, das ist, ich habe jetzt mit Freude gesehen, wird zum Teil in Berufsschulen als Pflichtlektüre, wird das, müssen Sie es lesen und dann wird es behandelt, wie führt man. Und wisst ihr, das ist die Auswirkung. Also, wichtig ist, dass man es sagt und was dann nachher passiert, wo man halt wieder schauen oder schreibt. Das hat ja sie geschrieben. Und über meine Führung quasi ein Interview gemacht, ein Buch lang, um die Fragen zu stellen.
Also man kann vielleicht noch sagen, das Buch kann man bestellen. Auf der Homepage hat es unten einen Klick. Das Blocher-Prinzip, glaube mittlerweile vierte oder fünfte Auflage. 2007 rausgekommen, wir haben es nochmal erweitert und dort steht eigentlich alles in schriftlicher Form drin. Ja, vielleicht noch eine Frage, die da drin ist. Ich weiss nicht mehr, wer sie gestellt hat. Ist auch gestellt worden. Wie wichtig ist eigentlich die militärischen Grundsätze in der allgemeinen Führung?
Ja, das ist die beste Führungslehre.
Immer noch,
ja? Immer noch. Und ich habe auch gesehen, in Amerika, wo ja immer wieder neue Führungslehre hervorgebracht hat. Immer wieder. Aber nur in den guten Jahren. In den schlechten ist man immer wieder auf das militärische Führungsprinzip. Und das hängt dann damit zusammen, dass sie sehr alt ist, sehr bewährt ist und im Militärischen geht es immer um das Letzte. Also dort kommt es darauf an, dass man führen kann, in schwierigsten Verhältnis. Und das sind einfache Sachen. Ich gehe nicht einmal in die Strategielehre. Das ist auch noch etwas, aber im Alltag sind wir nicht mit hohen Strategien vertraut. Aber wie tue ich einen Auftrag geben, jemandem, damit er den Auftrag ausführt, weil man weiss, die meisten Aufträge werden nicht ausgeführt, weil es die Leute nicht verstehen. Also der den Auftrag gegeben hat, ist die Ursache, damit der andere den Auftrag nicht erfüllt. Und dort setzen die Führungslehren an. Oder wie stelle ich dem Chef einen Antrag? Was ist das Problem? Und so weiter. Das sind so die einfachen Sachen. Und wenn man die ermisst und verinnerlicht hat, ist das beste System. Natürlich, wir haben eine andere Sprache. Also das berühmte 1x1 von der militärischen Führung. Kommandieren, kontrollieren, korrigieren, KKK. Wir können nicht kommandieren. Wir teilen den Auftrag, aber nachher müssen wir auch kontrollieren. Wird oft nicht gemacht. Und wenn man sieht, es läuft daneben, muss man es korrigieren. Bei uns hat die Kontrolle nicht mehr so einen moralistischen Anstrich, sondern Blödsinn. Das ist natürlich, die Leute wissen auch, weil einer, der kommt da einer und sagt, hast du einen Fehler gemacht? Hund, ich darf keinen Fehler machen. Dabei kontrollieren wir, ob er den Auftrag richtig verstanden hat und ob er in der richtigen läuft. Und auch wenn ich in den Nebel laufe, muss ich wieder aufs rechte Gleis stellen. Das ist das Tiefere. Und ich habe ja viel.
Eben, man verwechselt natürlich vielmal alle militärische Führung mit so unmenschlicher Führung.
Ja,
Hat mit dem gar nichts
zu tun. Nein, das ist alles. Das sind ja meistens Leute, die nie im Militär sind oder ein gestörtes Verhältnis haben zum Militär. Natürlich in einer Situation auf einem. Also wenn man jetzt das Alte zurückgeht, das Alte Krieg, wo man Schlachtfeld, kannst du nicht gleich einen Auftrag erteilen wie im Büro oder in einer Werkstatt, sondern da musst du mit Stichwort befehlen und so weiter. Da kommt es eben zum Befehlen. Aber die militärische Führung ist absolut nicht unmenschlich, im Gegenteil. Die ist auch mit sehr viel Psychologie gefüllt.
Dann hätten wir eine Frage aus einer ganz anderen Richtung. Also menschlich, allzu menschlich. Ich glaube, der Nietzsche mal gesagt. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe es abgeschrieben heute Morgen. Der Beat Steiner, glaube ich. Ich hoffe, ich sage seinen Namen richtig. Aus Meilen fragt, was für eine Beziehung, dass Sie eigentlich noch zu Ihrem alten Wohnort haben.
Meint ihr, wo Meilen? Wahrscheinlich.
Ja.
Oder
in Zerliberg. Ja, jetzt wohnen Sie in Zerliberg und vorher haben Sie lange zu Meilen gewohnt.
Ja, ich habe natürlich immer noch eine enge Beziehung. Also im älteren Haus von meinen Kindern, das steht ja zu Meilen. Da wohnt jetzt unsere älteste Tochter mit der Familie drin. Also, und ist ja von da, also mit dem Auto ist es 3-4 Minuten, ist ja 1,5 Kilometer.
Jetzt hat er noch etwas Interessantes festgestellt. Im Dorfkern von Meilen habe ich 4 Detailhändler gehabt. Die haben jetzt alle müssen zumachen, weil ein grosser Detailhändler komme mit C, das ist eigentlich der Coop gemeint. Haben Sie die Problematik mitbekommen? Die sind überall totgeschwiegen worden.
Ja, ich habe natürlich gemerkt, dass der Dorfkern jetzt durch solche Bauten, das ist also, der Dorfkern Meilen ist ja kein Bischof. Und vielleicht wäre es besser gewesen, wer hätte ein bisschen geschützt und die grossen Kaufläden hätte man auch ein bisschen rausmachen können. Der Migros ist da drin gedruckt und die Bahnhofstrasse und dann gehen halt die kleineren Läden gehen halt dann zu Grund, wobei zum Teil hat jetzt also der Migros ja schon dort, hat es auch Detailisten, die sich dort wieder drin eingenestet haben. Also es war nicht ganz vernichtet gewesen. Aber das ist natürlich auch die Grösse und die moderne Zeit. Die Leute gehen scheinbar lieber in einen grossen Laden posten als in einen kleinen, muss man auch sehen.
Aber es sind ja auch die Leute, die das ein bisschen mitbestimmen,
ja,
oder?
Ja, der Kunde.
Der Kunde, ja.
Das muss man also einfach sehen. Und der Detailist hat dann sich nur ja eine grosse Chance, wenn er ganz etwas Spezielles bietet, das eben der andere nicht bieten kann. Also ich gehe zum Beispiel in die Bäckerei. Aber ich wollte dann auch in eine Bäckerei, wo verschiedene
Sorten... Da gehen Sie Sorten. Jetzt selber, oder?
Ja, manchmal am Samstag oder so gehe ich schön Brot holen. Aber ich wollte dann einen, der auch verschiedene Brotsorten hat und wo etwas Besonderes hat und wo das Knebelbrot ganz gut backt, oder? Und da ist er eigentlich am Grossen überlegen, weil der Grosse hat natürlich ein uniformes Angebot. Mhm.
Aber jetzt ist noch interessant, wenn er sagt, eben, Gop kommt dort hin, es wird überall totgeschwiegen. Haben Sie das selber erlebt, dass dann Medien Angst haben von einem grossen Inserent oder Auftraggeber wie Gop?
Ja, da gibt es natürlich schon. Da wäre abgestritten, wenn man das nicht macht. Darum sollten die Medien eben unabhängiger werden von den Inserenten. Und dann müssen sie es halt so gut schreiben, dass der Leser das zahlt. Aber die Medien, die haben sich auch selber abgewertet. Also eine Zeitung, die man schreibt, die gibt es Medien, die tun die gleiche Zeitung aufs Internet. Und die kann einer gratis lesen. Also da wäre mir jetzt als Industrielle nie eingefallen, ein gutes Produkt, das ich verkaufe, noch gratis abzugeben dazu. Was ja nichts kostet, ist ja nichts wert. Und jetzt haben sie halt den Dreck, oder? Und jetzt gehen die Inserate zurück und dann gehen die Zeitungen zurück. Also wir wollen wieder Zeitungen machen, die so gut sind im Inhalt, dass es die Leute zahlen wollen.
Das war der Verleger Blocher, gewesen, kann man nicht so offiziell sagen. Ja. Jetzt ganz abrupter Themenwechsel von Meilen. Wir springen da ein bisschen hin und her. Übrigens, Karriere haben Sie ja die gestartet, die politisch. Sie sind Gemeinderat, glaube ich, das ist Ihre erste.
Ja, gut, ja, dort.
Vor 100 Jahren.
Ich bin dort angezügelt und bin dort Mitglied geworden von der SVP. Dort mein erster grosser politischer Kampf.
FDP sind Sie noch?
Ja, ich bin dort angekommen, das war ein grosses Projekt von der Auszonung. Und Einzonung und wo die Aluswiss hätte sollen, also glaube ich, für 20'000 Arbeitsplätze etwas da bauen. Und ich gesagt habe, das ist planerisch schon ein Unsinn. Und ich habe ja da meine Doktorarbeit geschrieben. Und ich habe geschrieben über die Einführung von der Landwirtschaftszone und die Vereinfachung mit der Eigentumsgarantie. Und dann war ich bei kurz Weile, nach keinem Monat. Bin ich schon an der Spitze von einer Bewegung, die das verhindert. Da hat es eine Gemeindeversammlung mit 2'500 Leuten. Auf 2 Turnwallen übertreten. Also, das hat das Dorf gespalten. Etwas Unglaubliches. Und ist aber verhindert worden schlussendlich. Das ist also jetzt alles noch auszonen. Und dann,
das ist Ihr erster politischer Durchbruch?
Ja, ich habe dann den geredet an der Gemeindeversammlung und dann ist mir halt ein bisschen aufgefallen, das ist dann so, oder? Und
der Gemeindepräsident hat nicht einmal gesagt, stellt dem doppelten
Mann das Mikrofon. Ja, es war so. Es war eine Turnhalle, der bin ich, wo der Gemeindepräsident gesessen ist und die Versammlung geführt hat. Das hat man übertragen in die Turnhalle nebendran. Und er hat gemeint, das Mikrofon sei abgestellt. Und als ich das zweite Mal vorgekommen bin, hat er gesagt zum Nachbarn, jetzt kommt der Double schon wieder. Und das ist übertragen worden in die anderen Turnhalle. Das hat die anderen 2'500 dann gehört. Das hat mir natürlich eine Sympathie eingetragen, oder?
Also am Anfang von der Karriere so ein technischer Fehler. Ja, also jetzt ein Ernsthaftsthema von René Schildknecht aus Jonen im Kanton Aargau. Er schreibt, er habe gehört im Radio DRS, die Entwicklungshilfe der OECD sei auf dem Höchststand. Und er stellt die Frage, warum zahlt eigentlich die Schweiz jedes Jahr so viel Entwicklungshilfe und B, bringt das überhaupt etwas?
Also zuerst, ich bin ganz dezidiert gegen die Entwicklungshilfe, weil ich der Auffassung bin, die Entwicklungshilfe schadet. Und das grosse Beispiel, das ich kenne, das ist Afrika. In Afrika hat man Milliarden und Abermilliarden die ganze Welt eingesteckt an Entwicklungshilfe. Und hat dazu geführt, dass seit dem Krieg, wo man angefangen hat, Afrika zu helfen, das Bruttoinlandprodukt, also das ist da, die Güter, die ein Land erzeugt, hat man halbiert. Das ist der ganze Zweck von dieser Entwicklungshilfe. Aber warum tut man Entwicklungshilfe machen? Erstens, die landläufige Auffassung, wer einem etwas gibt, ist ein guter Mensch, oder? Geben ist seliger als nehmen. Stimmt ja auch. In gewissen Fällen. Aber in diesen Fällen stimmt es nicht. Denen sollte man nicht Geld geben. Weil, was machen die? Die sagen, was muss ich machen, dass ich Geld geschenkt bekomme? Das ist ja geschenktes Geld. Sondern denen sollte man schauen, schaut selber, schauen, dass ihr zu essen habt, anzulegen sind, produzieren. Und wenn ihr etwas braucht, gebe ich euch einen Kredit. Das kann ja sein. Aber dann musst du zahlen. Ja, nicht schenken. Und die Entwicklungshilfe ist darauf angelegt. Und natürlich kommt dann das Ganze dazu. Da geht ja viele korrupte Hände. Da ist ja alles natürlich korrupt. Das ist ja immer so. Wenn Geld gegeben wird, ist Korruption wie in der Nähe, oder? Und der Misserfolg ist also nachweisbar. Und die Schweiz macht da mit, weil sie sagt, das ist ein Preis an die... nein, das müssen wir machen, international. Und da hat es einen Haufen Theoretiker, die sich beschäftigen mit wie kann man den anderen helfen und so weiter. Aber im Ganzen haben wir keine Hilfe geleistet. Es gibt dann Sachen, die gut sind, wo auch ein anderes Engagement drin ist. Also da am Beat Richner sein Spital, wo ja eher mit Spenden...
In Kambodscha,
ja. Vom Staat kommt jetzt auch über. Der macht wenigstens etwas. Das ist ein Ich meine, da tut einem wahnsinnig weh, wie da Menschen zu Grund gehen. Und ich habe ja in jungen Jahren auch ein Spital gebaut. Also, es ist auch geschenkt, ein grosses Spital, eine Hebammenschule in Ghana, wo ich über eine Schwester von mir dran angekommen bin. Und habe dann gefunden, das müssen wir machen, weil also das sind ja unglaubliche Zustände gewesen. Und das war jetzt ja Basler Mission gewesen. Aber ich weiss heute nicht, ob ich es noch würde machen. Ob man nicht etwas viel Gescheiteres sollte machen.
Aber das Spital gibt es noch heute, oder?
Ja, da gibt es noch, aber es ist in einem schlechten Zustand. Mhm. Das ist halt, ich habe ja auch 3 Fabriken gebaut in Afrika. Also für die Afrikaner. Mit dem sogenannten Müllerschen Mann Kredit. Das war ein Kredit von Deutschland. Das war im Zusammenhang mit der, wo sie die DDR integriert haben, haben sie ja internationale Kredite müssen geben. Wir haben ja das quasi gekauft. Und die Fabrik hat nach 2 Jahren ausgesehen. Das ist fast nicht können nie, weil Afrika ist nicht da, um eine moderne Fabrik zu betreiben. Das ist eine andere Mentalität. Also müssen wir auch etwas anderes machen. Das ist nicht despektierlich gemeint. Jedes Volk hat eine andere Eigenschaft. Die Chinesen können das. Draußen können sie wieder weniger. Das ist eine Mentalitätsfrage auch, oder? Was heisst das, eine Fabrik führen? Eine moderne. Elektronisch natürlich noch ein Haufen. Aber die sogenannte Hilfe, man sollte von diesen Ländern, ist wieder Kindererziehung. Mehr fordern als fördern. Und ja jedes Jahr. Afrika ist arm und was stehen sie zusammen da, die Regierungen? Wir erhöhen die Entwicklungshilfe, und das ist das Einfachste. Sie erhöhen sie also mit dem Maul mehr, als sie dann zahlen. Das habe ich dann auch erlebt.
Der Beat Stricker, auch aus Feldmeilen, stellt noch eine Frage. Wieso gäbe es eigentlich kein Lobby gegen den Atomausstieg? Und er bemängelt ein bisschen, auch die SVP sei in dieser Frage ein bisschen zurückhalten oder feig.
Ja, ja. Also ist es so, wir sind für Kernenergie. Aber wenn es etwas Besseres gibt, sind wir auch nicht dagegen. Man muss ja aufpassen, dass man sich nicht auf eine Energieform konzentriert. Die Atomenergie ist sichere, saubere Energie und die haben wir auch bewiesen. Auch wenn es mal ein Unglück gegeben hat oder 2 gegeben hat, sie sind also nicht so gigantisch, wie da gesagt wird. Aber es kann natürlich auch Unglück geben. Jetzt, alle Alternativen, die da sind, das geht nur mit riesigen Subventionen, sonst geht es nicht. Und jetzt steigt man wieder in Deutschland, wo sie am extremsten vorangehen, dort steigt man jetzt wieder in die Kohlekraftwerke. Und wo also CO2 natürlich verheerend ist. Jetzt haben wir doch 20 Jahre CO2-Katastrophe gehabt. Jetzt gehen wir zu deren raus und machen eine Nuklearkatastrophe und gehen wieder ins CO2 ein. Aber nicht nur ein Lobby sein. In einem Moment, wo sie einen grossen Unglücksfall haben, wie man in Fukushima geht, in Japan, da ein massiv Gegensteuer geben, gar keinen Wert. Weil das sind ja auch irrationale Strömungen, die sie haben. Aber ich bin der Überzeugung, wir steigen nicht zur Kernenergie aus.
Also die AKW werden
nicht merken wir ja jetzt, das merken wir ja jetzt bereits. Oder? Und auch Deutschland ist jetzt in der Tinte mit dieser Sache. Was die nächste Katastrophe ist, was ausrufen, weiss ich nicht, aber sicher wieder eine andere.
Ganz zum Schluss noch eine Frage. Wir hatten noch Hunderte von Vinzenz Bieri. Er wirft Ihnen vor, dass Sie immer gegen den SBB Gotthard Basistunnel wettern, wo man für den Autoverlad bauen habe, um die Alpen zu schützen. Warum machen Sie das?
Ich? Ja. Was ist mir neu? Ich wette gegen den Gotthard
Basistunnel. Haben Sie aber, glaube ich, mal vor 15 Jahren haben Sie gesagt, man soll nicht 2 näher bauen.
Ja, 2, ja. Das ist aber das ist dann Dings, der Ausbau von der Lötschberg-Linie. Also 2 Transversale bauen und Betriebskosten zahlen, das gibt natürlich eine immense Summe. Jetzt kann man das schon bauen. Man muss einfach viel mehr zahlen.
Haben wir jetzt gemacht,
oder? Ja, das ist jetzt geschlossen. Jetzt hat es keinen Wert mehr. Aber ich meine, die ganz grosse Nord-Süd-Linie ist natürlich der Gotthard. Das ist die kürzeste Linie, wenn man nur durch einen Berg tun muss, oder? Mit dem Lötschberg muss ja zu der ersten Wallis und mit dem zweiten durch den Simplon auf Italien. Und die Frage ist dann, was die Italiener aufnehmen. Jetzt zahlen wir ja auch noch ein Stück vom italienischen Gleis, damit es aufgenommen wird. Aber ich habe nie gegen den Ausbau vom Gotthard gesehen, sondern da bin ich immer dafür gewesen. Ich bin auch im Strassentunnel für einen zweiten Tunnel. Und zwar einfach wegen dem, weil das ist auch von der Sicherheit her ist das unglaubliche Ding, nur ein Tunnel, einspurig.
Das, der Herr Lombardi will ja das unbedingt. Ist das überhaupt realistisch?
Dass der zweite? Kommt, ja? Ja, jetzt natürlich sowieso, weil sie müssen ja zutun, 3 Jahre. Zum Flicken, da haben sie ja nichts. Und ich glaube, das ist unbedingt notwendig. Wir können ja das Tessin nicht einfach abschneiden. Und der Transit, gut, können sie die Schweiz umfahren, dann den neuen Mais geben, oder? Aber der Nord-Süd-Verkehr durch den Gotthard ist für ganz Europa wichtig. Und das ist für uns auch ein wichtiges Pfand in der Hand. Immer in der Geschichte. Und jetzt kann man sagen, ja, heute ist das nicht mehr so wichtig. Heute kann man ja aussen rumfahren. Ich sage immer, ich habe erlebt, im 1989, wo die grossen Unwetter waren im Kanton Uri, wo, glaube ich, 3 Wochen die Bahn und die Strasse stillgelegt werden mussten, haben die norditalienischen Firmen Versorgungsschwierigkeiten gehabt. Also so wichtig ist das. Also ich habe nicht mehr gewusst, dass das so wichtig ist. Ich habe gemeint, ja, da kannst du ja irgendwie umfahren.
Also, sind wir bei diesem Thema angelangt. Tessin haben Sie ja erwähnt. Sie sind ein grosser Freund vom Tessin, oder?
Ja, ich gehe sehr gerne ins Tessin, ja. Vor allem, also nicht weniger da Lugano, die mediterrane Szene, sondern ich gehe vor allem gerne im oberen Tessin-Teil in die Bergteile wandern. Das ist etwas Wunderbares.
Also Airolo oder?
Ja, wir sind ja in einer guten Situation. Wir fahren ja heute 1,5 Stunden ins Tessin. Und dann nachher sind wir im Süden. Wenn es wüsste, ist da wie jetzt. Also heute Abend fahre ich auch ins Tessin. Dort ist es jetzt schön im Süden. Wenn es im Süden regnet, kannst du wieder in den Norden. Da ist da kein Land so kurz beieinander.
Also wünschen wir Ihnen einen schönen Ferientag. Das war eine weitere Sendung, Tele Blocher, immer noch bei regnerischem Wetter. Freut mich, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns natürlich wieder nächste Woche und bis bald.